et ha'ivriot.
Und ich sage,
ויאמר ביולדכן את העבריות,
und sagt, wenn ihr die Hebräerinnen gebärt, und wenn Sohn ist, so tötet ihn. Und wenn es eine Tochter wird, ein Mädchen, lasst sie leben. Das war der Befehl des Pharaos. Jener Sohn, der geboren wird, werft ihn in den Fluss. Jede Tochter soll, ist mit jedem Mädchen so geboren. Das kann man so deuten, dass der Pharao, der König Ägyptens, derjenige, der die Körper beherrscht, die Gufim, damit sie um des Gebensfields arbeiten, dass die Körper sich dem widersetzen, dass sie nicht vollkommen gelangen, dass alle ihre Handlungen um des Gebensfields im Namen des Himmels sind. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, ich habe einen Befehl, dass jene, die sich mit der Tora und Geboten beschäftigen, das heißt, die Hebräerinnen sind jene, die Hebräerinnen heißen, die Arbeit mit Tora und Geboten ist jene, die den Schöpfer dienen. Jedoch die Ägypterinnen, wenn der Mensch bereits sich mit materiellen Dingen beschäftigt, und diese Beschäftigungen beschäftigen sich auch die Ägypter. Und nur in der Zeit, wo er sich mit Torah und, Geboten beschäftigt, heißen sie Hebräerinnen. Und er, das heißt, in der Zeit, wo der Mensch sagt, dass er verstehen möchte, was er tut, zu welchem Zweck, zu welchem Ziel er sich mit der Tora und Geboten beschäftigt, und wenn er ein Sohn ist, Sohn heißt, dass seine Arbeit wahres Gebens ist, dass der Wunsch des Menschen wäre, dass der Beschäftigung mit Tora und Geboten das Geben ist, den musst du umbringen, sagt der Pharao. Du gibst ihm keine Kraft, keine Lebenskraft, damit diese Arbeit sofort aufhört. Und wenn es eine Tochter wird, das heißt, ein Mädchen, das heißt, seine Absicht ist um des Empfangens Willens, egoistisch, diesen kannst du Kraft und Macht geben, weil dieser Mensch möchte nicht, dass wir Ägypten ausziehen. Man braucht von ihm keine Angst zu haben. Deshalb könnt ihr ihm helfen, dass er alles tut, was er tun muss. Sogar wenn er sich verschiedenen Dingen beschäftigt und genau die Tora und Gebote einhaltet, auf jeden Fall bleibt er bei uns hier in Ägypten weiter. Er fragt, wie können wir Hindernisse unterscheiden, wenn sie in Form von negativen Verlangen in uns, auf uns kommen? Oder mittels der Offenbarung des negativen Systems. Es können die Ägypter sein, die Zerim, oder der Pharao. Der Pharao ist gerade das System des bösen Triebs. Und die Ägypter sind jene, sind verschiedene Verlangen, egoistische Verlangen, die uns erwachen, die sich uns offenbaren. Was ist der Unterschied zwischen der Enthüllung des Pharaos? Des egoistischen, zerbrochenen, kaputten Systems und den egoistischen Verlangen, den Ägyptern. Bitte sehr. Genauso wie in einem elektronischen System oder mechanischen System. Es gibt nicht ein Parameter, welches kaputt ist, verdorben ist, sondern es ist ein ganzes System, ist hin. Oder wenigstens in einem bestimmten Teil. Das heißt, die Verbindungen untereinander, die Art der Arbeit ist vielleicht kaputt, verdorben. Was ist der Unterschied zwischen dem zerbrochenen Detail und zwischen einem kompletten, kaputten Sektor, beschädigten Sektor, System? Bitte sehr. Soweit ich die Frage verstanden habe, im mechanischen System gibt es normalerweise immer wieder eine Sache, die zerbricht, die kaputt ist, die beschädigt ist. Aber in menschlichen Systemen, wo menschlich sicher immer das Problem haben in der Verbindung, die Verbindungen sind in den gesellschaftlichen Beziehungen, handeln nicht, wirken nicht richtig oder und die Probleme offenbaren sich dadurch. Wenn du mit dem Mittelpunkt des Kreises verbunden bist, Zentrum, dann durch dieses kaputte Verlangen, der Schaden liegt ja in dir, hast du die Möglichkeit gefunden, dass es hier Licht leuchten kann. Das ist vom Detail in das Gesamte. Das muss man nützen. Ich habe nichts in mir, außer nur egoistische Verlangen. Also deshalb weiß ich nicht, ich weiß das, weil ich die beschädigten Verbindungen im System entdecke, das ist das echte Böse. Nicht meine egoistischen Wünsche, die sind einfach dort so vorhanden. Jedes System für sich selbst, jeder Teil ist voll in Ordnung, es ist kein Problem, wir müssen uns nicht damit beschäftigen, dort reinfallen, sondern in den Hindernissen, die dort existieren, in den mangelnden Verbindungen im System, die sich offenbaren. Auch die sind voll in Ordnung, das ist auch ein Teil des Systems. Die Frage ist, was wir damit tun. Wenn wir sie korrigieren wollen und so weiter, sie verbinden wollen mit dem ganzen korrigierten System. Vielleicht ist der Unterschied in dir, nicht in ihnen. Die Frage ist, ob du mit dem allgemeinen System verbunden bist oder nicht. Wenn du nicht verbunden bist, so siehst du sie dann als verschiedene Teile. Wenn du mehr mit dem System verbunden bist, dann siehst du das System gänzlich als ein System, welches die Behandlung benötigt. Je mehr du mehr und mehr dich verbindest mit dem Sinne, entdeckst du mehr und mehr Details von beschädigten Teilen in dir. Später enthüllst du das ganze System in dir, welches nicht richtig wirkt. Jedes Teil, welches man korrigiert, kann man spüren, wie das auf das ganze System Einfluss hat und leuchtet und noch an weitere Orte und verschiedene andere Bereiche, die sich öffnen, die du vorher nicht gesehen hast und entdeckt hast. Du warst in der Lage gewesen, diese weiteren Hindernisse noch zu enthüllen, weil du nicht vorher mit den Freunden dich verbunden hättest. Was ist der Unterschied zwischen den Enthüllungen der egoistischen Wünsche mit dem Enthüllung des verdorbenen, beschädigten Systems, sondern mit den Verbindungen? Ja. Ich habe keine Antwort, keine Ahnung.
Teile
im System, Teile sind verborgen. Wir müssen sie klären. Auch in mechanischen Systemen sind auch die Teile in der Verbindung können doch, Details können doch Schaden haben. Ein Kanal, ein Schlauch oder ein Zylinder. Wenn auch die egoistischen Teile die Verbindung ist, verborgen, sie muss sich klären, sie muss sich offenbaren. Und es ist klar, dass das ganze Schaden in der Beziehung liegt, der Teile. Und all diese Teile zu einem Gesamten werden. Ich möchte nur ergänzen, Rui in Brasilien schickt hier auf alle Antworten. Erinnert mich daran. Nichtsdestotrotz, wenn er ein Sohn ist, ein Junge ist, dass deine Absicht ist, um den Namen des Himmels zu arbeiten, zu gelangen und nicht für sich selbst zu arbeiten, dadurch kann er zur Stufe des Erlösers Israels gelangen, das heißt zur Stufe von Moses, so wie die Weisen sagten, die Ausbreitung, die Erstreckung Moses in jeder Generation. Und wenn er zur Stufe Moses würdig geworden ist, das heißt der Erlöser Israels, heißt, er erlöst sie, um aus Ägypten auszuziehen. Deshalb muss man bereits im Vorhinein sehen, damit er Gott nicht lebt, damit er nicht zum Zustand gelangt, wo er aus dem Exil Ägyptens auszieht, sagt der Pharao. Aber woher kann man wissen, dass er wirklich um das Geben des Willens geht. Denn er befindet sich doch immer in Ägypten, welche der Wille zu empfangen für sich selbst ist. Und nicht im Geben ist, sondern er möchte jetzt dazu gelangen. Und darauf sagten sie, ein Zeichen gab er ihnen, ein Symbol. wenn es ein männliches Kind ist, nach unten, weiblich nach oben. Und die Sache von unten und oben erklären wir in der Einführung zu Tess. Wenn ein Mensch von seiner Rückseite sieht, von hinten sieht, weiß nicht, ist man sich nicht sicher, man zweifelt, ob es der Freund ist oder der Mensch, den man kennt. Jedoch, wenn man den Freund von vorne sieht, vom Gesicht sieht, hat er keine Zweifel mehr. Deshalb, wenn man eine Sache deuten möchte, die man im Verstand auf klare, absolute Weise versteht, dass es keinen Fehler gibt, so nennt man das Angesicht, Panim. Eine Sache, die nicht klar ist seitens des Verstandes, nennen wir Achoraim, die Rückseite, die Kehrseite. Deshalb ist Panim, die nennen wir seitdem die alles als Aspekt von Verstehen, Verständnis. Das heißt, er geht den Schöpfer dienen nur im Verständnis. Das heißt, sein Gesicht ist über der Wichtigkeit. Das heißt, für ihn ist nur wichtig, das Verstehen. Und die Rückseite ist die Sache des Glaubens. Denn von Seiten des Verstandes hat er sowohl zwei Gesichter. Und das ist für ihn unwichtig. Und deshalb hat er ihnen dieses Zeichen gegeben. Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob er zum Ziel geht, um zum Geben zu gelangen, wenn sein Angesicht unten ist, das heißt, wenn für ihn der Verständnis in der Wichtigkeit unterhalb steht, und seine Rückseite ist unterhalb, das heißt, ist oben, das heißt, dass der Glaube über der Wichtigkeit steht, ist das ein Zeichen, dass er wirklich zur Stufe des Sohnes gelangen möchte, zum Geben. Deshalb hat der Pharao tötet ihn, stört ihn, egal worin ihr könnt, dann soll wieder zur Stufe von Moses gelangen, der Erlöser Israels ist, damit er sie aus dem Exil Ägyptens herausführt und das Land Israel eintritt zum heiligen Palast. Wir wissen mit euch, dass der Pharao im Prinzip eine Hilfe gegen einen selbst ist, oder? Denn auch der Pharao arbeitet, um die Korrektur hervorzubringen, um uns alle zu endkorrigierten Zustand zu bringen, auf seine Weise. So, was heißt das dann, dass er die Söhne stören möchte und daran arbeitet, den Söhnen zu helfen? Wie kann er auf seine Weise die Korrektur voranbringen, die Korrektur? Wie kann der Pharao auf andere Seite als der Schöpfer auch zur Korrektur führen, die man sagt, die Söhne umzubringen und die Töchter lasst am Leben?
Die
Aufgabe ist uns klar. Wie nähert er dadurch Israel zu ihrem Vater im Himmel? Bitte sehr.
Pharao
vergrößert ständig im Menschen die Aviut, die trennende Kraft, die Enthüllung der Entfernung des Hasses. Und da öffnet er das Kli und ruft ihm zum Kli, zur Korrektur in der Stufe. Er fügt links hinzu mit dem Zimmer. Fügen wir rechts hinzu, dann kann man voranlaufen. Er gibt auch die Möglichkeit, wirklich dich vorwärts zu entwickeln und eine echte, wahre Veränderung hervorzuholen. Er tut dir ständig klären. Er gibt dir keine Möglichkeit, dich zu beruhigen und abzuwarten, sondern er verpflichtet dich ständig zu klären. Du hast keine andere Wahl. Er verpflichtet dir zu, dich mehr und mehr in den Willen zu empfangen, einzutauchen. Er verlockt dich. Es gibt noch so weitere Möglichkeiten. Es gibt so viele Verlockungen und Dinge, damit du weg von diesem Weg gibt. Und darin aber gibt es auch die Möglichkeit, dich zu überwinden, dich zu arbeiten. Ja, im ganzen Unterricht haben wir jetzt darüber gesprochen, wie der Mensch zu den 49 Toren der Unreinheit gelangt. So wie es heißt, die Schlange wird alles verschlucken und dann ausschreiben. Das heißt, niemals klein und im Endeffekt ist immer die höhere Kraft.
צריך לקחת את הבורא אליו, לפרו, ואז אפשר להשתמש בו.
שפע מצווה פרו, נאמן. Und dann kann man ihn auf beste Art und Weise verwenden, um sich zu entwickeln. Aber für die Erkenntnis des Schöpfers zum Pharao braucht man den Pharao, damit uns die Abhängigkeit erschafft, zeigt. Wir müssen hier die Eigenschaft des Gebens erschaffen. Nur mittels der Eigenschaft des Gebens kann man das Ego gewinnen. Wir wollen, dass diese Eigenschaft zwischen uns lebt und uns quasi hilft, draufzusteigen. Söhne, Töchter sind alles Ergebnisse, Resultate unserer Handlungen, das sind unsere kommenden Stufen. Wenn wir dem Geben hinstreben, so kann man sagen, dass der Sohn, welcher geboren wird, meine korrigierte Stufe ist, dass sie mehr zum Geben sind. Und die Töchter sind jene Willen zu empfangen, zusätzlich welche auch aufwachsen. Also der Pharao möchte nicht, dass wir in Richtung des Gebens hingehen und uns von der Belohnung trennen. Deshalb möchte er die Söhne töten und mit Töchtern hat er kein Problem, weil darin bringt es auch voran. Er zeigt uns weitere Schichten unseres Egos. Ja, vielleicht kann man sagen, dass unsere Vorbereitung, so wie wir im ganzen Unterricht mit uns beschäftigen, wie sehr du bereit bist, für die kommende Stufe die Töchter zu geboren. Söhne zu gebären, Töchter. Erat sagt, ich habe nur Töchter. Aber diese Empfindung, dass der Pharao im Prinzip ein Freier ist, denn er möchte sie vernichten und macht die gegenteilige Handlung. Gerade aus dem Drang, sie zu vernichten, unter des Befehls, führt er die Israel mehr zu Klärungen, mehr zur Arbeit und mehr den Moses hervorzubringen. Ich weiß nicht, was ich noch über Pharao sagen will. Sie müssen wissen, ich beneide die Freunde, welche jetzt schälen. Wahrscheinlich geht es ihnen gut dort. Sie schälen und sie fühlen sich spitze. Deshalb tötet sie, stört ihn, worin ihr nur könnt. Denn sonst wird er zur Stufe Moses würdig, weil der Erlöser Israels ist, dass er sie aus dem Exil Ägyptens rausbringt und das Land Israel eintritt in den heiligen Palast. Und das ist das Geheimnis des Gesagten. Und das mit der Rückseite gesehen. Das heißt, du hast Glauben geschaffen. Und mein Angesicht wirst du nicht sehen. Das heißt, mittels des Wissens, Verstandes, wird er nämlich nicht erlangen, wenn er mich sieht. Und der Schöpfer, der Befehl des Schöpfers, des Pharaos, seinem ganzen Volk, ist es, er wusste nicht, von welchem Volk der Erlöser Israels geboren wird. Ob von den Ägyptern oder von Israel. Jeder Mensch ist ein Teil von materiellen Handlungen, welcher Ägypten ist, genannt wird. Auch die Ägypter sich mit irdischen Handlungen beschäftigen. Deshalb ist die Arbeit des Menschen in irdischen materiellen Handlungen wird als Ägypten bezeichnet. Und wenn er sich mit Handlungen des Gebens, Torah und Geboten beschäftigt, heißt er wieder Israel genannt. Und dann sagt er, dass er nicht weiß, von welcher Stufe der Mensch zur Stufe des Moses erlangen kann, welcher der Erlöser Israels ist. Das heißt, kann sein, dass in der Zeit, wo der Mensch sich mit immateriellen Dingen beschäftigt, aber seine ganze Absicht ist nur um des Gebens willens und auch während der Ausführung von materiellen Taten, kann er auch zum Erlöser Israels würdig werden. Deshalb schaut auch auf ihn, in dem, wo sie mit materiellen Handlungen sich beschäftigen, ob sie sich ausrichten, die Absicht haben um des Gebens willens, welche die Stufe der Söhne ist, ihn tötet, vernichtet. Lassen nicht mal irgendwelche materiellen Dinge im Namen des Himmels zu tun, welche die Stufe des Sohnes ist. Und jedes Mädchen lasst am Leben. Nur dann, wenn seine Absicht vom Empfangen zu empfangen ist, nur egoistisch ist, dann könnt ihr ihm Kraft geben und Macht geben, dass sie diese materiellen Taten, Handlungen fortsetzen. Doch wenn er ein Sohn ist, so kann er auch in gleichen Zeit auch zur Stufe Moses würdig werden, welcher der Erlöser Israels ist, genannt wird, dass er sie aus dem Exil Ägyptens hinausbringt und ins heilige Land einziehen. Rafak, so wie hilft uns der Pharao, jene Unterscheidungen in uns zu klären, welche zu Ägypten gehören, zum Auszug aus Ägypten gehören, mittels seines Befehls. Seine Befehl, seine Order, alles vernichten, alle Söhne. Wie hilft uns der Pharao, unsere Kelim zu klären, welche für die, zur Korrektur hingehen, welche noch immer nicht zur Korrektur gehen? Sie könnt ihr in Ägypten lassen und die sollt ihr auf den Auszug aus Ägypten ausrichten. Genau. Wenn es jemanden gibt, der kommt und entscheidet, ich befördere ihn nicht, es gibt einfach kein Kli. Es gibt kein Kli des Glaubens. Deshalb mittels dem entwickelt sich das Kli. Gerade mittels der Erkenntnis, das nicht da ist, nicht existiert, kann dann der Mensch sich im Gegenteil befindet, zu hören, Kraft. Der Pharao prägt alles aus und gibt uns Platz zu arbeiten. Und er wächst uns heran. Er erzieht uns, indem er uns dabei hilft, unseren Trieb zu sehen. Er gibt uns jene Befehle, er gibt uns jene Order, Befehle, Hindernisse, Schwierigkeiten, welche von ihm auf uns zukommen, damit wir tatsächlich zu einem Zustand gelangen, was wir im Endeffekt vom Schöpfer bitten und verstehen, dass bei ihm nicht die Lösung ist. Die ganze Offenbarung Pharaos ist die Möglichkeit, Anstrengungen zu leisten, zurück zu verbinden, sich uns zurückzukehren. Wir dazu Kraft haben, einen Schöpfer dorthin zu fordern, um mit ihm in Kontakt zu sein. Der Pharao ist nicht so schlimm, nicht so schlecht. Er erweckt uns auf schöne Weise. Er sagt, er arbeitet bei mir bereits 350 Jahre. Ihr habt nichts davon, schwere Arbeit. Allgemein, bleibt noch einige Jahre hier, noch einige hunderte Jahre bei mir. Was geht euch so schlecht? Warum doch irgendwelche Abenteuer? Wofür sich verändert? Für diese Dinge zu verändern, er wird den Menschen die Frage, was das im Leben ist, der Zustand, wo er quasi seinen Zustand satt hat und versteht, dass er sich voran entwickeln muss, auch wenn es voran nicht klar ist, muss er verstehen, dass er quasi sich verändern muss. Rav sagt, wie soll man im Pharao Durchschnitte des Schöpfers sehen? Das System von zwei Seiten auf den Menschen arbeitet. Am Menschen arbeitet, Zerbach zu viel. Das Gesicht des Pharaos und das Gesicht des Schöpfers, welches ein und dasselbe ist. Wie kann man sehen, dass das System auf harmonische Weise funktioniert, in der richtigen Verbindung zwischen dem Pharao und dem Schöpfer, um uns zum Schöpfungsziel voranzubringen. Wie ergänzt beide einander? Wann seitens des Pharaos und wann seitens des Schöpfers? Bitte sehr. Dann gelangen wir zu einer Stabilität, dass niemand gibt außer ihm, der Gute und Gutes Tunde. Dann ist es bereits der Engel des Todes zum heiligen Engel. Werden. Das heißt, der Alte, der gebeugt die Chisaron sucht, hat keinen Platz gehabt fürs Gebet, keinen Platz für Chisaron. Und damals, als er ein Gebet erhoben hat, gab es den Schöpfer, gab es keine Verbindung zum Licht, keine Möglichkeit, das Leben einzuströmen in der Damarischon. Es gibt keinen Ort. Ohne Schöpfer gibt es keinen Platz. Ohne Pfarrer gibt es keinen Ort, keinen Platz, sich ein Gebet zu erschaffen. Ja, und wir sind so geschaffen worden, dass wir alles dem Ego zurechnen, auch die Söhne, alle. Gute Handlungen taten wir nur, um des Willens zu empfangen. Deswegen, und das ist im Prinzip die Klippa. Gott, der Pharao hilft dir, die Klippa zu zerbrechen. Wir haben darüber gesprochen. Je weniger wir Hindernisse, je weniger wir mit der Gruppe verbunden sind, desto mehr enthüllt sich dieser Pharao. Er hilft uns dabei, dass er uns verpflichtet, uns zu verbinden. Er offenbart uns ein Hindernis, ein Ort, wo wir uns verbinden können. Ich glaube, mir scheint, dass wir zurückkehren zum Anfang des Unterrichts, dass alles nur in der Gemeinschaft liegt, in der Beziehung des Menschen zur Gemeinschaft, zur Gruppe. Lässt ihn auf in sehr kleinen Punkten sehen, in welche Richtung er geht. Und er sieht, wann er im Prinzip sich mehr unterwerfen muss. Und seine Beziehung zur Gruppe sieht er die Verbindung zwischen seinen Gefühlen und es gibt niemanden aus ihm. Zum Todesenkel haltet niemals inne und baut, schafft ihr das Gebet gemeinsam auf. Das Gebet gibt uns wirklich die Möglichkeit, vielleicht nicht so richtig, den Gegensatz zu enthüllen zwischen dem König und dem Pharao. Ansonsten wären wir doch in der Lage, dann noch Millionen von Jahren in Ägypten zu verbleiben. Was wir aber tun müssen, ist, einander ein Beispiel zu geben, einander zu bestärken. Dadurch werden wir den Pharao darin erwecken und motivieren, erheben, und dann werden wir hinter ihm hergehen. Und durch ihn werden wir, nach ihm werden wir dann noch zu tieferen Verbindung gelangen, um den Pharao als Rückseite des Schöpfers zu sehen, auf die Größe und Wichtigkeit der Freunde, des Weges, des Lehrers, des Schöpfers. Und Wichtigkeit ist jene, die uns die ganze Geschichte anordnet und uns ermöglicht, den Pharao als Rückseite des Schöpfers zu sehen. Er muss sich erheben über den Zustand. Haben wir auf Seiten von oben ein Lied, welches bereitsteht? Ja, wunderbar.
שמולי ממש כמוני האדם שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך לחברך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מה ששנוא
אנחנו ממשיכים Okay, wir machen weiter, sagt Rav. Zusammen machen wir weiter, bitte alle zusammen, wie ein Herz. Am wichtigsten ist nicht die Kartoffeln anzuschauen, sondern das Zentrum der Gruppe und dem zuzuhören, was unser Vorleser uns vorliest. Also, Schriften von Rabash, Mocha und Liba. Das Verlangen zu empfangen drückt sich aus in Mocha und Liba, Verstand und Herz. Und indem der Mensch es korrigiert in der Ausrichtung des Gebens, dann kann er es empfangen, kann die höhere Fülle empfangen. Und wir erklären die Sache des Verlangens Empfangens im Herzen, da das Herz, da das Verlangen zu empfangen, Vergnügen und Erfüllung ist. Deswegen kann ein Mensch seine Taten korrigieren in einer Weise, dass er alle unterschiedlichen Verlangen der Welt aufgibt, in einer Weise, dass er sieht, dass es keinen Nutzen darin gibt. Denn die Himmel, dann wird er belohnt, wahre Vergnügen zu empfangen, denn das Empfangen ist ja nicht zum Eigennutz. Wie es erklärt ist, er schaute hier und da und er sieht, dass es keinen Menschen gibt und er bringt den Ägypter um. Und Rashi interpretiert, dass er sah, dass nichts Gutes daher kommt. Das heißt, er sah, dass von diesem Ägypter, das heißt dieser Handlung, dass keinen Nutzen gibt. Und er brachte den Ägypter um, nämlich indem er nicht ihm erlaubte, sein Verlangen zu erfüllen und seine Forderungen und Bitten zurückzustoßen. Das heißt, dass er die Handlungen und Gedanken des Ägypters zurück, wie es umbrachte, diese Forderung in seinem Herzen. Und ähnlich ist die Freude im Herzen, nur indem er tut, was er versteht, was er tut. In dem Ausmaße, wie er Dinge tut, die gegen seinen Verstand gerichtet sind, dass sein Verstand ihn zwingt, anders zu tun, dann werden seine Leiden gemessen entsprechend dem Ausmaß, dass er Widerstand spürt im Verstand. Und während ein Mensch über den Verstand geht, dann, wenn ihm der Verstand gegeben wird, ihm diese Arbeit zwingt und ihm sagt, er empfängt das alles in der Ausrichtung des Gebens, dann ist er bereit, all seinen Verstand aufzugeben. Und dann wird er belohnt sein mit dem Licht des Glaubens und er kann aufgeben sein Eigennutz. Und der Beweis ist der, dass er das tut, auch wenn es gegen den Verstand gerichtet ist. Und dann ist auf jeden Fall qualifiziert, das Licht des Glaubens zu erlangen, das ist in der Ausrichtung des Gebens. Jedoch, wenn er nicht arbeiten kann in der Sache des Glaubens, nur das, was sein Verstand ihn zwingt, also entsprechend seinen Verlangens empfangens, dann bleibt er in der Einschränkung und deswegen braucht er zwei Arten von Arbeiten, nämlich im Verstand und im Herzen. Graf fragt, wie gehen wir um mit den gebrochenen Verlangen in Verstand und wie gehen wir damit um im Herzen? Also nochmal, wie gehen wir mit den zerbrochenen Verlangen einmal um im Verstand und einmal im Herzen? Sascha sagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Nur wenn wir uns verbinden, bekommen wir Verstand und Herz des Zehners und dann ist es möglich. Alles andere ist Selbstbetrug. Alles andere ist Ergebnis wechselseitige Verbindung des Schöpfers. Das ist ein Verstand, das erstmal muss im Herzen sein. Und als diese gemeinsame Anstrengung, um diese gemeinsame Empfindung zu erlangen, um Annullierung zu erreichen, um Hitgalelut, diese Vermischung zu erlangen, um diese gemeinsame Streben zu erlangen, dadurch verändert das Licht unsere Natur und dann kann das Licht eindringen. Wir ziehen das Licht an, das Licht korrigiert uns. Diese Handlung, das Licht zu bringen, kann nur geschehen gemeinsam in der Gruppe. Alles andere ist verdorben. Wir haben kein Verlangen, das nicht verdorben ist. Aber wenn wir das hören, müssen wir schnell zu den Freunden rennen und dort uns und einschmelzen. Schnell. Es ist nur im Herzen, es gibt hier keinen, nicht im Verstand. Wir können nur zu den Freunden rennen. Also tatsächlich habe ich mich gefragt, was sind diese zerbrochenen Verlangen? Alle meine Verlangen sind gebrochen. Ich hatte diesen Gedanken, dass vielleicht die verdorbenen Verlangen in Mocha und Liebe, all diese Fragen gegen den Schöpfer, das ist wirklich was ein stört. Alles, was uns das stört, uns in der Verbindung mit ihnen. Und sie beschäftigen damit den Glaube über den Verstand. Stärke von der Gruppe zu bekommen, um das Licht zu erwecken, das uns erhebt über alle Störungen. Allgemein ist die Wichtigkeit des Ziels. Im Verstand vielleicht ist es Annullierung. Annullierung des Verstandes, wie sehr der Mensch sich unterordnet in der Gruppe. Und in Verlangen ist die Sache der Integration, so viel es möglich ist, dem Willen der Gruppe zu folgen, dieser Wichtigkeit. Nur durch diese Wichtigkeit können wir überwinden. Ich höre die Freunde und ich bekomme deren Verstand, der Vernunft. Ich höre sie, ich fühle sie. Und wenn ich sie fühle, ist das Herz. Rav sagt, wie bauen wir auf den Verstand und das Herz der Gruppe? Wie bauen wir auf, etablieren wir Verstand und Herz der Gruppe? Also deswegen haben wir einen Leiter, einen Lehrer, Bücher und Gruppe. Damit können wir uns jedes Mal neu kalibrieren. Ich kopiere von Shai. Ich habe gehört, es ist erlaubt zu kopieren im Workshop. Also wie Shai sagt, er annulliert sich im Verstand, bekommt den Verstand der Gruppe. Das ist die Größe und Wichtigkeit der Freunde, des Weges, wie wir kommunizieren miteinander, wie wir uns integrieren ineinander. Also ich folge dir und Itai. Nein, ich sage nichts, deswegen kann ich nicht sagen, wie arrangieren wir den Verstand und Herz der Gruppe. Ja, genau. Es gibt das Licht und es gibt den Lehrer und etwas passiert und jeder muss verantwortlich sein in der Gruppe in seinem Ort. Wie organisieren wir Verstand und Herz in der Gruppe? Wir spielen, wir organisieren das Verstand und Herz. Wir handeln, und indem wir kollektives Verstand und Herz haben, als Ergebnis erwecken wir das Licht, das uns kollektiven Verstand und Herz gibt. Wirklich, unser ganze Herz, ganze Arbeit hängt davon ab, also die Gruppe zu organisieren, ist eine Kraft. Also erstmal annulliert sich der Mensch, annulliert sich auf zwei Wissen. Erstmal annulliert sich vor dem Zweck der Gruppe, dem Zweck der Schöpfung, um Wichtigkeit zu geben. Zweite Sache, wo er vorher sich annulliert, ist die Unterordnung in der Gruppe. Er unterordnet sich der Gruppe und indem er Wichtigkeit. Dadurch ordnet er sich die Gruppe unter. Alles, was hier passiert, ist eins. Und wenn ich mich annulliere, selbst annulliere, muss ich nicht dies ein, dass ich mich verbinde. Ihm. In diesem Spiel verbinde ich die Worte Freundin zu einem. Also lass uns spielen mit dieser Frage. Wie bauen wir jetzt Verstand und Herz des Zehners auf? Was müssen wir tun, um gemeinsam Verstand und Herz aufzubauen? Was müssen wir jetzt tun? Ich denke, als Beginn, als Anfang, müssen wir uns integrieren ineinander, aneinander fühlen, sprechen durch die Kehle des anderen. Also wenn der Teil das Verlangen ist, das Verlangen und der Verstand ist die Absicht, dann können wir eine gemeinsame wir lesen von Seite 46, Baal HaSulam 159. Und so kam es im Laufe dieser vielen Tage, Buch Shamato auf Seite 314, Artikel 1, 159. Es kam zu jener Zeit, als viele Tage vergingen, König Ägypten starb und sie schrien auf und ächzten und der Aufschrei kam hoch zu Gott und der Aufschrei kam vor Gott. Das heißt, sie litten so sehr, dass sie nicht mehr länger tragen konnten und sie litten, sie schrien auf im Gebet. Der Aufschrei kam zu Gott und es sah, dass sie, wenn wir sagen, durch diese bei Fleisch töpfen und das Brot war voll. Und sie sagten, und wir erinnern uns des Fisches, mit dem wir in Ägypten aßen, die Gurken und Melonen, Kürbisse, Melonen des Lauchs, der Zwiebeln des Knoblauchs. Es ist so, dass ihnen die Arbeit für Ägypten tatsächlich gut gefiel und dies ist der Sinn von uns. Sie vermischten sich mit den Nationen, lernten von deren Taten. Das heißt, wenn also das Volk Israel und der Herrschaft irgendeines Volkes steht, herrscht dieses Volk über sie und sie sind nicht in der Lage, aus dessen Herrschaft zu entkommen. Dann hätten sie bereits genügend Geschmack an dieser Arbeit gekostet und hätten nicht mehr erlöst werden können. Was tat der Schöpfer also? Der König von Ägypten starb. Das heißt, sie verloren diese Knechtschaft. Natürlich konnten sie da nicht länger arbeiten. Sie verstanden, dass wenn es keine Vollkommenheit von Mochin gibt, auch der Dienst unvollkommen ist. Deswegen ächzten die Kinder Israels unter der Arbeit. Die Arbeit bedeutet, dass sie keine Befriedigung an der Arbeit hatten. Das heißt, der Dienst gab ihnen keinerlei Lebenskraft. Und das ist die Bedeutung von der König von Ägypten starb. Dass alle Herrschaft des Königs von Ägypten, welcher derjenige war, der sie ernährte und erhielt, starb. Deswegen hatten sie Raum für das Gebet und sie wurden sofort erlöst. Und später, als sie durch die Wüste gingen und in den Zustand von Katnut, Kleinheit, gelangten, sehnen sie sich zurück nach dem Dienst, den sie vor dem Tod des Königs von Ägypten verrichteten. Rav sagt, was hat ihnen gefehlt in der Wüste? Was hat den Kindern von Israel gefehlt in der Wüste? Dass sie sich erinnerten, dass sie Ägypten hatten. Wir sprechen über eine Gruppe, die schon in der Ausrichtung des Gebens geht, schon die Kraft des Gebens, Kraft von Bina erlangt. Wonach streben sie? Was hatten sie denn in Ägypten, dass sie darüber schreien? Wo ist der Knoblauch und Zwiebel und all das Zeug, was wir in Ägypten umsonst aßen? Kostenlos essen. Was fehlt ihnen? Störungen, die Vergrößerungsverlangen des Empfangens, das sich zeigen kann, sodass sie weiter und weiter voranschreiten können. Bogota, nun, macht mal weiter. Eine Frage, sagt Bogota. Was ist der vorzuziehende Arbeit des Pharao im Verstand und Herzen. Rav sagt, die Herrschaft des Pharao sind sowohl beides in Verstand und Herz, genauso wie der Schöpfer in entgegengesetzter Form. Es ist derselbe Schöpfer, der in entgegengesetzter Form uns arbeitet, um all die zerbrochenen Zerbrüche in uns zu erwecken. Dann heißt der Pharao, um diese Weg, dieses Verderbenheit für Korrekturen, und das heißt dann Schöpfer. Aber wir müssen beides bestimmen, beide Aspekte von ihm, als Gutes, der Gutes tut. Wenn diese beiden Richtungen an uns arbeiten, können wir voranschreiten. Deswegen regiert der Pharao sowohl mit Verstand und Herz. Natürlich, er entwickelt diese Gefäße. Er offenbart diese verdorbenen Gefäße und dann dementsprechend vom Schöpfer von der anderen Seite. Dass unser Verstand und Herz entwickelt. Und so entwickeln wir uns. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann weitere Fragen, dann macht weiter. Keine? Gut, okay. Niat aus der Türkei fragt, wie erlangen wir jetzt Empfindung des Pharao? Nochmal, wie erlangen wir diese Empfindung des Pharao, das arbeitet als Hilfe gegen ihn? Darauf sagt, wenn ich voranschreite, ich bereite mich vor von vornherein, dann offenbart sich der Pharao und zeigt mir, wo sind die nächsten Fehler im System, die ich korrigieren soll. Wir sollen uns gewahr werden, dass hier gibt es im Grunde zwei Formen der Erkenntnis des Bösen. Das Böse, das sich entfaltet, bevor ich bereit bin dafür, und das Böse, das sich entfaltet, nachdem ich dafür bereit bin. Und hierin liegt eine Frage. Was ist der gute Pharao in den 7 Jahren der Sättigung? Was ist der böse Pharao in den 7 Jahren des Hungers? Ist es der böse Pharao, der gute Pharao? Es geht über die Kinder Israels, dass sie bereit sind oder nicht bereit sind für die Offenbarung des Bösen. Denn wenn ich bereit bin, dann im Gegenteil, so sehr der Pharao sich entfaltet, ist es in meinem Nutzen. Ich schreite voran, zusammen mit seinen Offenbarungen. Ich akzeptiere all dies wissend, dass und mit Stärke und umgekehrt, wenn ich nicht bereit bin, dann erscheint es als der böse Pharao, mit dem ich mich nicht beschäftigen kann. Also ist eine andere Frage. Also nehmen wir an, ich habe mich vorbereitet und der Pharao entfaltet sich. Aber was ist dann der Nutzen, mich vorzubereiten? Als Ergebnis meiner Vorbereitung, wenn ich jetzt entdecke, was ich korrigieren kann und verstehe diese Verdorbenheiten, macht das mich bedürftig des Schöpfers oder nicht? Das ist die Frage. Wenn ich den Schöpfer nicht brauche, dann was bekomme ich dann von diesen ganzen tollen Vorbereitungen? Wenn der Fehler sich entfalten, also ich sehe das mit meiner Vorbereitung, ich kann mich darüber heben, ist alles wunderbar. Das sind die 7 Jahre der Sättigung, das alles ist perfekt und in Ordnung. Pharao arbeitet mit mir in der spirituellen Arbeit. Aber auf solche Weise, dass ich den Schöpfer ja gar nicht brauche. Der Pharao offenbart mir nicht, dass ich den Schöpfer brauche. Wenn die 7 Jahre des Hungers beginnen, dann ist mit all meinen Vorbereitungen, mit all meiner Arbeit, ächzen die Kinder Israels wegen der Arbeit. Das heißt, desto mehr ich arbeite, desto mehr
erlange ich nicht, was nicht das Bedürfnis des Schöpfers, dass ich seine Hilfe brauche, ihn brauche, dass ich ihn erkennen muss und nicht erfolgreich sein muss in Klärungen und Offenbarungen. Ich möchte meine Mängel nach für ihn entdecken. Und das sind die 7 Jahre des Hungers. Und bis dieser Mangel wirklich konsolidiert zu einem echten Mangel und sich materialisiert, verfestigt, dann erst bin ich bereit zum Exodus, Auszug. Also, dass ich den Schöpfer brauche, wenn ich es in den Gefäßen des Gebens. Dann gibt es die Verbindung auf der Ebene von Berg Sinai und so weiter und so fort. Okay. Victor aus Nürnberg fragt, was bedeutet es, mich richtig vorzubereiten? Er sagt, mich richtig vorzubereiten bedeutet, ich weiß nicht, was es bedeutet. Es ist, dass ich eingeschlossen bin im Zentrum der Gruppe. Und dort annulliere ich mich und löse mich auf, buchstäblich, in den Freunden, in meiner Niedrigkeit und deren Großartigkeit und Größe. Ich mache mich selbst zu Null. Desto mehr ich sie absorbieren kann in einer Weise, dass ich absorbiere. So, in dieser Art und Weise bin ich. Eingeschlossen mit all meinen Freunden, das heißt, ich integriere mit den ersten 9 Sphirot und ich werde wie Malchut, die ersten 9 Sphirot einschließt, so erlange ich die 10 Sphirot meiner Seele auf der Stufe, mit der ich jetzt arbeiten kann. Darin liegt die Arbeit. Also Integration ist die Rettung. Es ist die Handlung, wodurch ich die 10 Sphirot meiner Seele erlange. Das, so ist es.
Bogota.
Bogota, bitteschön.
¿Cómo trabajar con Faraón en mi escena para llegar al Estado de Israel?
Wie kann man arbeiten mit Pharao in meinem Zehner, um den Zustand Israels zu erreichen? Nochmal. Wie können wir mit Pharao arbeiten in meinem Zehner, um den Zustand Israels zu erreichen?
Dann
sagt er, am Ende müssen wir den ganzen Schöpfer annehmen, den ganzen Pharao und uns integrieren mit beiden, nicht verwirrend sein. Sind die 2 Linien und wir verbinden sie zur mittleren Linie, dass beides einschließt. So wie es heißt, du kommst zum Frieden, die Engel des Friedens, sozusagen die guten Engel und der böse Engel. Sie beide bestehen sind nötig zum Aufbau des Menschen. Ist so wie bezüglich des zerbrochenen Systems, wo ich ganzen Fehler auf der linken Seite und die korrigierenden Kräfte zur rechten und ich passe sie zusammen, ich nehme sie zusammen. Also die Frage ist wie nochmal? Wie war die Frage nochmal? Wie arbeite ich mit dem Pharao im Zehner, um den Zustand Israel zu erreichen? Er sagt also, Israel bedeutet die mittlere Linie, dass ich rechts und links richtig verbinde. Ich muss immer geneigt sein zur Rechten, die Kraft der Korrektur haben, dann entsprechend der Kraft der Korrektur erlange ich die. Benutze ich die Störung, die Fehler, die auf der linken erscheinen. Ich sortiere sie aus von leicht zu schwerer, so viel ich sie korrigieren kann. Und dann vervollständige ich sie beide zusammen. Also schmelze sie zusammen. So arbeite ich sie und so schreite ich voran. Okay, wir gehen über zur Schlussfolgerung. Lasst uns hören,
Nach dem Lied werden wir Ankündigungen hören? Nein? Okay, gut. Also lass uns ein Lied spielen, um abzuschließen.
Everything's gonna be alright. The sun will shine. לאור שחודר עכשיו אל הנשמה. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. Bechol makom, bechol katze, nargish et ha'am ha'chaim. Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима, яшар.